Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Dieser Vers hielt in der frühen Neuzeit große Macht bereit. Er legte Anspruch und Zweck der Schrift fest. Wer die Bibel las, übte nicht nur persönliches Glaubensleben, er beanspruchte Verstehen, Lehre und Autorität. Die Frage, in welcher Sprache diese Schrift vorlag und wer sie öffentlich verbreiten durfte, wurde damit zur politischen wie theologischen Kernfrage. Die Sozinianer, die polnischen Brüder und ihre Verbündeten verstanden 2. Timotheusbrief Kapitel 3 Vers 16 so, dass die Schrift den Gläubigen dienen müsse. Daraus folgte für sie die Notwendigkeit klarer, zugänglicher Übersetzungen und öffentlicher Verfügbarkeit. Das führte zu einer eigenen Drucktradition und zu einer Konfrontation mit Staat und Kirchen, die Kontrolle über Lehre behalten wollten. Die Sozinianer traten in eine europäische Debatte über Sprache und Autorität ein, die schon durch die Reformatoren befeuert war. Martin Luthers Betonung der Volkssprache war eine Voraussetzung, doch die polnischen Brüder gingen weiter. Sie wollten nicht nur die Bibel auf Polnisch, sondern erklärende Texte, Katechismen, Kommentare und neue Übersetzungen, die tradierte trinitarische Lesarten nicht als stillschweigende Voraussetzung einbauten. Diese Praxis verknüpfte exegetische Absicht mit Publizistik, Übersetzen war zugleich Lehren und Kämpfen. In der zweiten Hälfte des 16. und im 17. Jahrhundert entstand in der kleinen Gemeinde von Rakau ein Zentrum dafür. Die Gründung der Akademie von Rakau, 1702, und der dazugehörigen Druckerei schuf eine institutionelle Basis. Die Druckerei produzierte nicht nur theologische Schriften, sondern Lehrbücher, Katechismen und Bibelkommentare, oft in mehreren Sprachen, Polnisch für die lokale Bevölkerung, Latein für internationale Gelehrte, gelegentlich Deutsch für angrenzende Gebiete. Das bekannteste Erzeugnis war der Rakauer Katechismus, Rakowitsch, Rakauer Katechismus, der theologische Grundsätze klar und systematisch zusammenfasste und bewusst als Lehrmittel in der Volkssprache galt. Werke Fausto Sozinis und seiner Schüler erschienen dort, nicht nur polemisch, sondern exegetisch begründet. Die sozinianische Übersetzungspraxis folgte mehreren Prinzipien. Erstens, Verständlichkeit. Sie sahen Sprache als Instrument der Belehrung, Deuteronomium 6,67, Psalm Kapitel 119, Vers 105. Es reichte nicht, einen lateinischen Text zu reproduzieren, der Sinn musste in klarer Alltagssprache ankommen. Zweitens, Transparenz gegenüber dem Text. Sie lehnten kirchliche Traditionen ab, die dem Schriftwort in den Randglossen zusätzliche unbewiesene Bedeutungen unterschoben. Statt mystischer oder scholastischer Kommentare setzten sie auf wörtliche und kontextuelle Exegese, eine Praxis, die sie mit 1. Korintherbrief Kapitel 14 Vers 9 Apostelgeschichte Kapitel 17 Vers 11 begründeten, Publikum muss selbst prüfen und verstehen können. Drittens, theologische Korrektur. Wo traditionelle Übersetzungen für trinitarische Schlussfolgerungen anfällig schienen, boten sie alternative Lesarten an, begleitet von Fußnoten und kurzen Erläuterungen. Diese Vorgehensweise wirkte politisch. In einer Konfessionenwelt bedeutete eine neue Übersetzung nicht nur literarische Leistung, sondern Macht. Wer die Worte setzte, formte Glaubensvorstellungen. Daher reagierten zeitgenössische Autoritäten heftig. Katholische und reformierte Druckzensoren sahen in den Rakauer Veröffentlichungen Propaganda, die kirchliche Grenzen sprengte. Die polnisch-litauische Adelsrepublik hatte zwar Traditionen religiöser Toleranz, doch die Dauer und Intensität sozinianischer Agitation, verbunden mit internationalen Verbreitungswegen, löste Gegenmaßnahmen aus. 1638 stoppte die Obrigkeit die Druckerei in Rakau. Die Akademie verlor ihre Privilegien. Später, unter dem Druck der Gegenreformation und politischer Entwicklungen, kam es zu weiteren Sanktionen gegen die Brüder bis hin zur Verfolgung und Vertreibung Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Socinianer reagierten nicht kampflos. Sie organisierten Netzwerke der Distribution über die Grenzen. Amsterdam, die Niederlande und England wurden zu wichtigen Zufluchtsorten für ihre Bücher. In Amsterdam erschien die Bibliotheca Fratrum Polonorum, Sammlung der polnischen Brüder, in den 1660er Jahren die Schriften von Socini, Crellius, Wiscovati und anderen versammelte und so deren Wirkung in Westeuropa sicherte. Englische Unitärer wie John Biddle und andere lasen diese Texte und diskutierten sie weiter. Der Briefverkehr der Socinianer offenbart, wie sehr Drucker, Übersetzer und Händler Teil einer politischen Mission wurden. Texte mussten in fremde Märkte unter Umgehung nationaler Zensur eingeschleust werden. Nicht alle Übersetzungen waren gleich, einige versuchten, möglichst wörtlich zu bleiben und den hebräischen oder griechischen Wortlaut zu spiegeln. Andere setzten auf erläuternde Paraphrasen, die theologische Unklarheiten aufgriffen. Sprachwahl eröffnete zudem Identitätsfragen. Latein blieb Lingua Franca der Theologie, wer Lateinisch schrieb, suchte den Diskurs unter Gelehrten. Polnisch und Deutsch verbanden publizistische Wirksamkeit mit politischer Einbettung. Sie erreichten Pfarrer, Lehrer, Stadträte, Landbevölkerung. Die Socinianer begriffen, dass Übersetzung keine neutrale Technik war, sondern Praxis mit Folgen. Zugänglichkeit stärkte Gemeindeformen, förderte erwünschte Lehraussagen und untergrub monopolistische Autoritäten. Die Praxis ging mit einer gezielten Publizistik einher. Vorworte, Widmungen, kurze Erläuterungen am Rand dienten dazu, den Leser priore zu schulen, eine subtile Form von Kontrolle von Seiten der Übersetzer über die Rezeptionshalle. Zugleich demonstrierten die Socinianer Vertrauen in die Urteilskraft der Laien, beriefen sich auf 2. Timotheusbrief Kapitel 3 Vers 16 und auf die Praxis der Bereans, Apostelgeschichte Kapitel 17 Vers 11 als Vorbild kritischer Prüfung. Ihr Verhältnis zur Öffentlichkeit stand damit unter dem Vorzeichen von Bildung und Partizipation. Schrift sollte in Händen der Gemeinde liegen, nicht in denen einer abgeschlossenen Klerusgruppe. Das führte zu theologischen und juristischen Auseinandersetzungen. Gegner warfen den Socinianern vor, sie würden Bibelstellen umdeuten oder falsche Übersetzungen verbreiten. Die Socinianer antworteten, sie lieferten die Lesart, die dem ursprünglichen Sinn und dem apostolischen Gebrauch am besten entspreche. Letztlich prägte die Frage nach Sprache und Öffentlichkeit nicht nur die interne Identität der Socinianer, sondern beeinflusste die europäische Debatte um Religionsfreiheit, Zensur und die Rolle der Schrift in der politischen Öffentlichkeit. Ihre Druckerpressen und Übersetzungsstrategien zeigten, die Macht, Worte zu setzen, entscheidet über Macht in Köpfen und Staaten. Die Folge waren nicht nur Verbote, sondern ein transnationales literarisches Feld, in dem alternative christliche Lesarten weiterlebten und sich ausbreiteten. Fausto Socini und seine Gefährten argumentierten, dass Übersetzen immer auch Auslegen sei. Ihre theologische Grundvokabel dafür lautete, die Schrift rede klar und unmittelbar zu den Menschen, deshalb dürfe die Übersetzung den Sinn nicht verschleiern. Diese These beruht auf einer Kette biblischer Prämissen, wenn Gott redet, dann in verständlichen Worten, Psalm Kapitel 1119 Vers 130, Sprüche Kapitel 1 Vers 5. Wenn das Evangelium durch Hören wirksam wird, Römerbrief Kapitel 10 Vers 17, dann braucht es verständliche Sprache. Wenn Gläubige die Schrift prüfen sollen wie die Bereaner, Apostelgeschichte Kapitel 17 Vers 11, dann muss die Schrift in der Volkssprache vorliegen und ohne übermäßige scholastische Verfremdung. Daraus folgten konkrete hermeneutische Regeln, die Socini und seine Schule in Schriften wie der Jesu Christo Servatore und dem Rakauer Katechismus formulierten. Erstens, grammatikalisch-historische Lesung. Socini bestand darauf, dass Wörter zunächst nach ihrem normalen, kontextuellen Gebrauch verstanden werden müssen. John 1,1, 3 und 14 wurde demnach nicht automatisch als Beweis für die Präexistentia Christi gelesen, sondern geprüft, in welchem Sinn verwendet Johannes Logos in seinem Prolog und wie erfüllt sich dieser Begriff im besonderen Kontext Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14? Wenn das Wort Fleisch wurde, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14, so meinte Socini nicht eine metaphysische Inkarnation eines ewigen Wesens, sondern den Eintritt des göttlichen Ratschlusses in die menschliche Geschichte. Diese Leseweise stützte sich auf parallele Stellen. Psalm Kapitel 102, Verse 25 bis 27, Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 10 bis 12, sprechen von Gottes Wort und seiner Beständigkeit, aber zeigen zugleich, dass alttestamentliche Sprache flexibel bleibt. Die Sozinianer verwiesen zudem Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29, das Schma, Jesaja Kapitel 44, Vers 6, um die Einzigkeit Gottes zu betonen. Worte wie Sohn oder Wort müssen in diesem monotheistischen Horizont erklärt werden. Zweitens, Kontext vor Metaphysik. 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 5, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, nutzten sie, um die Menschlichkeit Christi zu unterstreichen. Daraus folgten Übersetzungsentscheidungen, die die menschliche Rolle Christi betonten. Die traditionelle trinitarische Lesart, die metaphysische Schlussfolgerungen aus einzelnen Begriffen zog, wurde zurückgewiesen. Sozzini forderte, man darf nicht aus einem isolierten Vers eine kosmologische Hypothese ableiten. Beispiele bezogen sich auf Worte wie monogenes, monogenes. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16 Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 5 sprechen von einem einzig Geborenen oder Einzigen, doch die Sozinianer wiesen darauf hin, dass monogenes in anderen Kontexten auch einzigartig bedeuten kann. Übersetzung ist hier eine exegetische Entscheidung, keine metaphysische Enthüllung. Drittens, Systematik durch Schriftvergleich. Sozzini liebte parallele Beweisketten. Römerbrief Kapitel 5, Vers 12, die Sünde kam durch einen Menschen in die Welt. Ezechiel Kapitel 18, Vers 20, die Seele, die sündigt, die soll sterben, und argumentierte daraus gegen die Erbsündenlehre. Die Schrift stelle Schuld überwiegend als persönliche Verantwortung dar. Auch 2. Korintherbrief Kapitel 5, Vers 21, Gott machte den, der keine Sünde kannte, zur Sünde für uns, musste kontextualisiert werden. Sozzini las solche Verse ethisch-typologisch, nicht als rechtliche Übertragung der Schuld einer Person auf eine andere. Seine Lesart zielte darauf, dass Christus als Vorbild und Bote der göttlichen Erneuerung wirke. Johannes Evangelium Kapitel 13, Vers 34, 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 16, nicht als stellvertretend erfolgende strafrechtliche Sühne. Viertens, Transparenz und Marginalien. Übersetzungen bei den Sozinianern enthielten oftmals erklärende Randbemerkungen oder alternative Lesarten. Wenn zum Beispiel Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 8 diskutiert wurde, der Tonus des Gottesgleichseins Christi wird dort erwähnt, so lieferten sie Varianten, die auf semantische Nuancen hinwiesen. A. Ob der Ausdruck in göttlicher Gestalt eine metaphysische Stellung beschreibt oder B. eine Beschreibung des Auftritts Christi als Diener, vergleiche 1. Korintherbrief Kapitel 2, Vers 8, Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 45. Solche Anmerkungen sind exegetisch. Sie zeigen dem Leser die Bandbreite der möglichen Sinnbezüge und begründen die gewählte Übersetzung textnah. Die Hauptfiguren dieses Programms sind bekannt, Fausto Sozzini lieferte die intellektuelle Schärfe, Jan Krellius systematisierte Lehre und Apologetik. André Viszovati sorgte, als Herausgeber späterer Ausgaben, für die Bewahrung und Verbreitung, Samuel Przypkowski nahm juristisch-politische Argumente für Toleranz vorweg. Ihre Schriften, wie De Statu Primi Hominis oder die Apologien gegen die Vorwürfe der Trinitarier, verbinden exegetische Detailarbeit mit öffentlicher Rechtfertigung. Sie sammelten Belege aus beiden Testamenten, 5. Mose 6,4 Schema, Jesaja Kapitel 45 Verse, 21 bis 22, Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3, wo Jesus den Vater den allein wahren Gott nennt, Apostelgeschichte Kapitel 17 Verse 24 bis 25, Gott, der alles schafft, dienten als theologische Dachlinien. Dann setzten sie spezifische Verse gegen trinitarische Interpretationen. 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5, Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 6, wo Jesus der Weg zum Vater ist, aber nicht als Selbstidentität mit dem Vater gedeutet werden darf, bildeten Knotenpunkte ihrer Argumentation. Die Entwicklung dieser Praxis lässt sich in Generationen denken. Die ersten polnischen Brüder bauten eine lokale Übersetzungs- und Druckkultur auf. Die Rakauer Akademie professionalisierte Lehre und Druck. Nach der Schließung der Druckerei verlagerte sich die intellektuelle Arbeit nach West- und Nordwesteuropa. In Amsterdam, wo Druck- und Handelsnetzwerke toleranter waren, erschienen in den 1660er Jahren Sammelausgaben, die ältere Übersetzungen und Kommentare neu zugänglich machten. Gleichzeitig veränderte sich die stilistische Praxis, anfangs schlicht volkssprachlich, später technischer, mit längeren marginalen Kommentaren, philologischen Anmerkungen und systematischen Apologien für die gewählten Lesarten. Die Reaktionen auf diese Übersetzungspraxis reichten von polemischer Schriftstellerei bis zu politischen Sanktionen. Gegner warfen den Sozinianern gezielte Manipulation vor. Sie behaupteten, die Marginalien entstellten den Text und die alternativen Lesarten würden die Gemeinde irreführen. Oft zitierten Matthäus Evangelium Kapitel 7, Vers 15 und 2. Korintherbrief Kapitel 11, Vers 13, um vor falschen Lehrern zu warnen. Die Sozinianer konterten Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11 und 1. Thessalonicher Brief Kapitel 5, Vers 21, prüft alles, behaltet das Gute. Die Auseinandersetzungen fanden öffentlich in Disputationen, polemischen Traktaten und in der gerichtlichen Ebene statt. In Polen konkretisierten sich staatliche Gegenmaßnahmen. Die Rakauer Druckerei wurde 1638 geschlossen. Die Akademie verlor ihren Status. Die politische Eskalation kulminierte in Beschlüssen der polnischen Stände, die 1658 die Arianer zwang, das Land zu verlassen und die Aufnahmebeschränkungen gegen sie verschärften. Die Motivation lag nicht allein in theologischer Abneigung. Hinter der Kontrolle stand Furcht vor sozialer Disruption. Übersetzungen, die publikumstauglich waren, mobilisierten Gemeinden und schufen öffentliche Diskurse, die politische Loyalitäten herausforderten. Deshalb wollten königliche und kirchliche Instanzen die Druckerpresse regulieren. Nicht zuletzt, weil Schriftgut grenzüberschreitend wirkte und Protestantismus, Katholizismus oder andere Reformströmungen sich gegenseitig instrumentalisierten. Diese Reaktionen führten zu neuen Formen der Publikation und Distribution. Sozinianische Texte erschienen anonym, in Exiländern, in getarnten Ausgaben oder als Beilagen zu genehmigten Werken. Netzwerke von Händlern und Buchhändlern transportierten Schriften über Grenzen. Die juristische Verteidigung der Sozinianer argumentierte mit Gedanken, die frühmoderne Toleranzvorstellungen vorwegnahmen: Gewissensfreiheit und das Recht, die Schrift zu lesen und zu prüfen. Sie verwiesen auf Römer 14, Matthäus Evangelium Kapitel 18, Verse 15 bis 17, wo innerkirchliche Verschiedenheiten geregelt werden sollen, nicht mit staatlicher Gewalt. Gleichzeitig nutzten Gegner die Möglichkeiten der Zensur, öffentliche Verbrennungen, konfiszierte Druckplatten, Verhaftungen. Die Kontroversen hatten weitere Folgen für die Kultur der Übersetzung überhaupt. Debatten darüber, ob Übersetzen neutral sein könne, nahmen zu. Gegner hielten an der Ansicht fest, dass eine kirchlich autorisierte Übersetzung den einzigen legitimen öffentlichen Text darstelle. Sozinianer entgegneten, dass mehrere Lesarten in der Öffentlichkeit die Fähigkeit der Gläubigen stärken. Die Diskussion spiegelte größere Fragen. Wer bestimmt die Bedeutung heiliger Texte, das lehrende Amt oder die versammelte Gemeinde? Wer hat das Recht, Wörter zu setzen, die das Denken formen? Diese Fragen führten nicht nur zu Schlagwörtern, sondern zu praktischen Konsequenzen. Unterschiedliche Bibelausgaben in polnischer Sprache, konkurrierende Katechismen und Lehrwerke, parallel kursierende Kommentare. Die Auseinandersetzung prägte außerdem das transnationale intellektuelle Klima. Englische Unitarier griffen sozinianische Übersetzungen und Kommentare auf. In den Niederlanden gewannen sie Gehör unter freidenkenden Kreisen, in Italien und Frankreich fanden ihre Schriften Leser unter kritischen Theologen. Damit veränderten die Sozinianer nicht nur lokales religiöses Leben, sondern trugen zur Entstehung einer europäischen Debattenkultur bei, in der Übersetzung und Veröffentlichung zentrale politische Mittel waren. Die Bibel blieb Kerntext, doch die Frage, wer sie übersetzt und mit welchen Hilfen sie publiziert wird, erwies sich als Schlachtfeld für Kirche, Staat und aufstrebende Öffentlichkeit. Die sozinianische Praxis, die Bibel nicht als monopolisiertes Schriftgut, sondern als öffentliches Lehrmittel zu begreifen, wirkte langfristig nach. Zunächst blieb ihr unmittelbarer politischer Einfluss regional begrenzt. Die Polnisch-Litauische Republik stellte die Sozinianer unter Druck, die Rakauer Akademie verschwand, Druckplatten wurden zerstört, Gemeinden zerstreut. Doch die Texte überlebten. Die Sammlung, die unter dem lateinischen Titel Bibliotheca Fratrum Polonorum, Sammlung der polnischen Brüder, erschien, bewahrte Werke Socinis, Krelius, Wiscovatis und anderer. Über niederländische, englische und deutsche Netzwerke gelangten diese Schriften in den intellektuellen Umlauf Westeuropas. Die materielle Kontinuität der Drucke machte mögliche. Die intellektuelle Wirkung breitete sich aus. Auf der theologisch-hermeneutischen Ebene hinterließen die Sozinianer deutliche Spuren. Ihre Betonung auf verständlicher, kontextgemäßer Übersetzung und ihre insistierende Rückführung von Sinnfragen auf grammatische und historische Lesarten nahmen Aspekte vorweg, die später in der historisch-kritischen Exegese systematischer ausgearbeitet wurden. Sie stellten Fragen: Was meint ein Wort im konkreten Kontext? Welche Rolle spielen Parallelen in beiden Testamenten? Wie lassen sich theologische Schlussfolgerungen vermeiden, die über das hinausgehen, was der Text vernünftig hergibt? Diese Fragen gelten bis heute in der biblischen Wissenschaft. Gleichwohl muss man vorsichtig sein. Es gibt keine direkte lineare Weitergabe von Sozzini zu den großen Kritikern des 19. Jahrhunderts, aber es bestanden Konvergenzen im methodischen Plädoyer für Sprachgenauigkeit, Kontextbezug und die Ablehnung rein scholastischer Hypothesen. Politisch und juristisch waren die sozinianischen Debatten bedeutend für die Entwicklung von Argumenten zugunsten von Gewissensfreiheit und Pressefreiheit. Autoren wie Samuel Przypkowski formulierten nicht nur theologischen Dissens, sondern normative Forderungen nach einem öffentlichen Raum, in dem unterschiedliche Lesarten verhandelt werden könnten. Diese Argumente zirkulierten in Briefwechseln und Druckschriften, beeinflussten Denker in England und den Niederlanden und lieferten intellektuelle Ressourcen für später formulierte Ideen zur religiösen Toleranz. Obgleich nicht alleinige Ursache, trugen sozinianische Schriften zur intellektuellen Vorarbeit bei, die im 17. und 18. Jahrhundert politisch wirksamer wurde. Konkreter kultureller Nachhalt zeigte sich in der Entwicklung konkurrierender Bibelausgaben und Lehrmaterialien. Die Existenz alternativer Übersetzungen, kommentierter Ausgaben und volkssprachlicher Katechismen verstärkte eine Diversität der religiösen Öffentlichkeit. Gemeinden konnten nun zwischen verschiedenen Textversionen und interpretativen Apparaten wählen. Das demokratisierte Bibelverstehen stärkte Laienlesekreise, Prediger ohne universitärer Bestallung erhielten Textgrundlagen. Und Lehrbücher verbreiteten sich in Schulen. Die Debatte über autorisierte Übersetzungen trug damit indirekt zur Pluralisierung religiöser Praxis bei. Transnational erreichte die sozinianische Bewegung besonders die Entwicklung des Unitarismus in England und Nordamerika. Englische Denker wie John Biddle lasen sozinianische Schriften und im 18. Jahrhundert griffen Unitarier die sozinianischen Argumente erneut auf, etwa in Fragen nach der Natur Christi, der Sühnelehre und der Rolle von Vernunft in der Theologie. Joseph Priestley, ein prominenter englischer Unitarier, stand in einem geistgeschichtlichen Verhältnis zu diesen Traditionen. Er setzte die Praxis fort, Schrift und Vernunft zu verbinden und legte Wert auf wissenschaftliche und philologische Genauigkeit in theologischen Fragen. Die moralisch-intellektuellen Linien, die von Rakau über Amsterdam nach England führten, zeigen, wie eine zunächst regionale Druckkultur langfristig europäische Diskurse prägte. Ein weiteres, oft übersehenes Erbe betrifft die Buchkultur selbst. Die Sozinianer entwickelten ein Druckerwesen, das marginale Anmerkungen, Varianten und erläuternde Vorworte systematisch nutzte, um Leser zu instruieren und alternative Lesarten vorzuschlagen. Diese Praxis war zugleich wissenschaftliche Apparatur und pädagogische Maßnahme. Solche typografischen Strategien finden sich später in wissenschaftlichen Ausgaben und kommentierten Bibeln wieder. Nicht zuletzt in der Art, wie moderne kritische Apparate Variantenevidenz und Lesadoptionen transparent machen. Indem die Sozinianer Lesern verschiedene Lesarten präsentierten, förderten sie eine Lesekompetenz, die Unabhängigkeit und Urteilskraft voraussetzte. Nicht zuletzt bleibt die sozinianische Frage nach dem Verhältnis von Textautorität und öffentlichem Urteil aktuell. Die historische Erfahrung zeigt, dass Kontrolle über Übersetzungen Kontrolle über Konfessionalität und politische Loyalität bedeutete. Umgekehrt zeigte die Verbreitung alternativer Übersetzungen, dass Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft neue Bedeutungsräume schaffen konnten. Diese Dialektik begegnet uns auch in modernen Debatten. Wer bestimmt die offizielle Lesart heiliger Schriften? Wie viel Pluralität verträgt eine religiöse Gemeinschaft? Die Sozinianer lieferten keine einfachen Antworten, aber sie demonstrierten eine Praxis. Die Produktion und Verbreitung von Texten ist zugleich ein Akt politischer und geistiger Emanzipation. In der Summe bleibt ihr Erbe ambivalent. Auf der einen Seite verfolgte Widerstand und Zerstreuung ihre Gemeinden. Auf der anderen Seite sicherten Druckarbeit, Exilpublikationen und intellektuelle Vernetzungen ihre Ideen langfristig. Die Rakauer Druckpressen sind verschwunden, doch die Frage, wer die Bibel übersetzt und wie öffentlich diese Übersetzungen sind, blieb als offene, politisch aufgeladene Problematik bestehen, eine Frage, die von der frühen Neuzeit bis in unsere Gegenwart nachwirkt. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.